Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der 4. Mai-Ausgabe 2025. Mein Name ist Gerolf Meyer und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts, in dem es um alle möglichen Fahrradthemen geht. Hauptsache, es ist Musik drin. Fahrrad mit Musik drin, das kann so vieles sein. Die erste Fahrt mit dem Kinderrad zum Beispiel oder der wilde Ritt über drei Pässe hintereinander. Das Tüfteln und Rumprobieren an einem Bauteil oder einem ganzen Rad oder auch das Leben als Profi mit voller Konzentration darauf, so schnell wie möglich über die nächste Ziellinie zu kommen. Wenn das Fahrrad für euch auch diese fast perfekte Maschine ist, an der so viele Geschichten und Erlebnisse angedockt sind, dann springt doch einfach auf hier im Fahrrad-Podcast Antritt, der jeden Freitag erscheint. Abonniert uns, gebt uns eine gute Bewertung und wenn ihr zusammen mit vielen anderen sicherstellen wollt, dass wir das hier tun können, so wie wir das tun, also unabhängig und journalistisch, dann spendiert uns gern einen symbolischen Cappuccino pro Monat und werdet Mitglied im Antritt-Peloton bei Steady oder Apple Podcasts. Wie das geht, steht in den Shownotes und dann erhaltet ihr jede Antritt-Ausgabe ein bisschen früher, nämlich nicht erst am Freitag jeder Woche, sondern schon im Laufe des Donnerstags. Und ihr könnt auch bei unseren Antritt-Treffen dabei sein, mit denen wir am 14. Juni hier in Leipzig wahrscheinlich mit einer ganz besonderen Gesprächspartnerin loslegen. Und dann gibt es noch ein weiteres Argument. Mein Co-Moderator Christian Bollert und ich schreiben zu Weihnachten allen, die uns unterstützen und deren Postadresse wir in die Finger bekommen, eine Weihnachtskarte. Ganz klassisch, handgeschrieben, das können wir nämlich auch. Nun geht's aber gleich los mit unserem aktuellen Gespräch, das Christian und ich mit Rick Zabel geführt haben, denn das ist definitiv einer, bei dem ans Thema Fahrrad viele Geschichten und Erlebnisse angedockt sind. Und er spricht auch sehr offen drüber. Wir haben Rick gefragt, wie er in einer radsportverrückten Familie aufgewachsen ist und wie er aus seiner Profikarriere Schritt für Schritt eine Medienkarriere macht. Und das sind seine Antworten.
Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
Wenn man vor 25 Jahren in Deutschland mit jungen Menschen über Radsport gesprochen hätte, dann wäre das mit einiger Wahrscheinlichkeit ein etwas anderes Gespräch gewesen als heute. Klar, Radsport hat in Deutschland immer Fans gehabt. Doch die Außenwahrnehmung hat sich in den letzten Jahren geändert. Radsport ist deutlich attraktiver geworden, die Räder schneller, die Klamotten stylischer. Und vermutlich ist auch die Reichweite von Radsportinhalten größer geworden und man spricht anders darüber.
Das liegt sicher auch an neuen Kanälen. Podcasts und YouTube zum Beispiel sind dazu gekommen. Radsport findet nicht mehr nur im Fernsehen statt oder vielleicht auch in Printmedien. Nee, es gibt jetzt viel, viel mehr. Und es liegt sicher auch an den handelnden Personen. Eine der handelnden Personen in den letzten Jahren in Deutschland ist ohne Frage Rick Zabel, der ehemalige Profi, der unter anderem bei BMC, Katusha Alpecin oder auch Israel Premier Tech gefahren ist, ist seit diesem Jahr mit Rick Needs a Job auf YouTube unterwegs und hat Anfang Mai einen neuen Podcast gestartet. In Ulle und Rick spricht er wöchentlich mit Jan Ulrich über den Radsport und in dieser Episode vom Antritt sprechen wir mit ihm und freuen uns darüber, dass wir darüber sprechen können und sagen Hallo nach Köln, hallo Rick Zabel.
Hallihallo und ja, vielen Dank für die Einladung von euch.
Sehr, sehr gern. Wenn es um Podcast geht, müssen wir natürlich nachfragen. Du hast mit Jan Ulrich eingestartet. Warum brauchst du diesen Podcast jetzt noch im Jahr 2025?
Ich freue mich vor allen Dingen für Ulle, dass er wieder da ist und er ja wöchentlich eine Plattform hat. Ich glaube, das hat er mir so auch gesagt, das gibt ihm ganz, ganz viel, so ein Projekt zu haben, wo er jede Woche sprechen kann, was bei ihm los ist. Wir sprechen natürlich auch zusammen über den Radsport und ja, ich hatte ehrlicherweise davor schon einen Podcast, finde das ein sehr tolles Medium, hätte aber auch eigentlich ehrlicherweise von dem Arbeitsaufwand auf noch ein weiteres Projekt verzichten können. Das hätte jetzt gar nicht so sein müssen, aber ja, es hat mich dann doch zu sehr gereizt, wenn Ulla einen fragt und sagt, ey, wollen wir das machen? Weil ich habe mich natürlich auch sehr geehrt gefühlt, dass er mich da gefragt hat, weil er meinte, ey, wir kennen uns schon irgendwie ewig, dir vertraue ich. Du kannst mich auch vielleicht mal was fragen, was bei den Journalisten oder so eher komisch wäre. Ich glaube, bei uns ist das eher irgendwie unter Freunden, dass wir darüber reden, dir vertraue ich. Und ja, dementsprechend ist ja wie bei euch, ein Podcast kann ja sehr langes Projekt werden, was man über mehrere Jahre machen kann. Und deswegen hat mich das dann doch zu sehr gereizt, es nicht zu machen und freue mich jetzt sehr, dass der Podcast am Start ist.
Da sagst du was, wir machen das hier schon 10 Jahre, auch verrückt irgendwie. Aber das heißt, Jan Ulrich ist auf dich zugekommen.
Genau. Ulle hat mir letztes Jahr im Sommer mich mal gefragt, wir haben uns des Öfteren dann gesehen, er hat ja auch wieder seine Doku bei Amazon kam raus und dann, ja, im Zuge dessen ist er natürlich des Öfteren mal aufgetreten in der einen oder anderen Show, hat wieder so ein bisschen Fuß gefasst und er war zusammen mit meinem Papa in meinem Podcast zu Gast Anfang des Jahres und ich glaube, das war für ihn nochmal so ein ja, Erlebnis. Und dementsprechend kam dann irgendwie letztes Jahr im Sommer. Es hat jetzt auch fast ein knappes Jahr gedauert, bis wir das an den Start gebracht haben, das Projekt. Aber ja, genau, Ulle kam auf mich zu.
Du hast es gesagt, du freust dich sehr, dass er jetzt auch wieder zurück ist. Klingt ja fast so ein bisschen so wie Resozialisierung.
Ja, und ist auch, glaube ich, in der Realität so. Also ich muss schon sagen, dass Ulle und mein Papa ging es ja auch ähnlich. Da muss ich sagen, da mache ich die ähnliche Erfahrung, dass der sich jetzt auch wieder deutlich mehr traut, als es lange der Fall war. Und das ist schon krass, dass eigentlich so diese, ja, wann war das? So 2006 war, glaube ich, so die Tour, wo Ulle rausgenommen wurde vom Start, wo er nicht mehr starten durfte. Also das hat jetzt auch fast 20 Jahre gebraucht, bis die wieder in der Öffentlichkeit auftreten können, ohne dass das irgendwie persona non grata ist. Oder es gab ja auch den einen oder anderen Versuch davor und es wurde immer nicht so gut wahrgenommen. Und ich glaube, jetzt ist so viel Zeit ins Land gegangen und ich glaube, wir sind ehrlicherweise auch beim Thema mentale Gesundheit ein bisschen weiter, dass Leute dafür Verständnis eher aufbringen können, so für nicht irgendwie, also ich verstehe natürlich auch die Leute, die da sehr enttäuscht waren, weil das waren irgendwie die Helden der Generation und das kann man auch verstehen, aber ich glaube, viele jüngere Leute und auch vielleicht viele Leute von damals, die jetzt so, das hat Zeit gebraucht, die sagen jetzt vielleicht, die haben das aufgearbeitet und sagen, okay, warte mal, das war jetzt nicht irgendwie Einzelsünder, die da irgendwie was Böses machen wollten, sondern das war ja wirklich einfach der Sport systematisch im Team und sie waren da so ein bisschen in dem System auch gefangen und da gibt es, glaube ich, mittlerweile deutlich mehr Verständnis für die Doping-Sünder der damaligen Zeit und eben auch für Ulle, der so ein bisschen so selbst, also der war ja so ein bisschen, wurde ja ein bisschen vor den Karren gespannt, auch wurde er als der Buhmann vorweggeschickt, von daher hat das lang gebraucht und wir können jetzt einiges davon bereden und aufarbeiten.
Wie macht ihr das denn? Also du hast gesagt, er ist auf dich zugekommen. Ist das auch Teil des Konzepts, dass er gesagt hat, hey, lass mal auch über diese Kapitel reden und die irgendwie aus meiner Sicht darstellen? Oder was ist die Idee dahinter? Was ist der Ansatz?
Ja, die Idee dahinter ist, glaube ich, wirklich einfach Ulle und ich, wir sprechen über Radsport. Dass natürlich mal eine Anekdote von uns kommt oder ich glaube, in der aktuellen Folge ist ein gutes Beispiel. Ulle ist ja ziemlich schwer gestürzt. Liegt aktuell im Krankenhaus, wir haben gestern die Folge im Krankenhaus aufgenommen. Und dann habe ich ihn natürlich schon gefragt, du, wie ist denn das, wenn man drei Knochen gebrochen hat? Thema Schmerzmittel, bei dir ist bekannt, du hast eine Drogenvergangenheit. Wie sieht das aus? Habe ich einfach keine Ahnung und habe ihn einfach offen gefragt. Und da hat er mir auch offen gesagt, nee, natürlich mit meiner Vergangenheit. Es wurde mit dem Ärzteteam besprochen, darauf wird Rücksicht genommen. Also sprich, er kann natürlich jetzt vielleicht nicht die ganze Medikation bekommen, die ein normaler Mensch ohne eine Drogenvergangenheit einfach so nehmen könnte. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir eigentlich jetzt gar nicht gezielt da eine große Therapiestunde draus machen wollen. Das ist jetzt nicht
ein anderer Ansatz, ja.
Genau, sondern es war wirklich eigentlich, dass wir über Sport sprechen wollen, dass wir vor allen Dingen die Fahrer aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz, zu denen wir sehr gute Kontakte haben, die auch highlighten wollen. Also aktuell läuft ja die Giro d'Italia, da sind wir zum Beispiel bei Georg Steinhauser und Juri Hollmann nahe dabei, die uns Sprachnachrichten schicken zum Podcast. Wir sind da beim Renngeschehen dabei. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was wir verfolgen. Ihr habt es gesagt, Radsport ist wieder en vogue, hat gerade wieder einen Hype, ist sehr beliebt. Und irgendwie sind die Markenbotschafter, wenn man so will, immer noch Leute, die teilweise gar nicht mehr aktiv sind. Also ich habe letztes Jahr aufgehört und eigentlich wollen wir auch Leuten, die aktiv sind, eine Bühne bieten. Ich würde sagen, wenn man in den aktuellen Sport reinschaut, ist der bekannteste vielleicht so Nils Polit. Aber es gibt ja auch ganz viele andere sehr spannende Fahrer, die es verdient haben, gehighlightet zu werden. Und da freuen wir uns natürlich, wenn wir irgendwie, wir haben tatsächlich von den meisten von denen eine Handynummer und können denen mal schreiben und können mal ein paar Insights rausholen. Und als Ex-Profi weiß man sicherlich auch, wie man das dann rüberbringt, weil Ulle und ich waren im Zweifel auch schon mal in der Situation, eine Verletzung gehabt zu haben oder Formrückstand zu haben oder Rennen zu gewinnen. Und ich würde sagen, das ist eigentlich eher der Ansatz. Der Sport steht im Vordergrund und die persönlichen Stories kommen dann zwangsläufig auch mal mit.
Naja, klar. Ich würde auf einen Aspekt gerne noch eingehen, weil ich sehr interessant finde, dass du gesagt hast, gerade auch das Thema mentale Gesundheit ist ja heute im Jahr 2025 doch ein bisschen was anderes als 2006 beispielsweise. Würdest du sagen, dass, und das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, aber ich meine, ihr redet ja offensichtlich auch viel miteinander, dass auch Jan Ullrich da so eine Entwicklung gemacht hat, weil ich glaube, es ist ja auch immer so ein beidseitiges Ding, ne, dass man sich vielleicht auch nicht Dinge traut in der Öffentlichkeit, weil man denkt, dass man dann und so weiter. Ne?
Ja, hundertprozentig. Ich glaube, Ulla hat eine Riesenentwicklung hinter sich. Ne? Also ich glaube, es gibt kaum Menschen, die sowohl so himmelhoch jauchzend schon mal genau von der Sonne angelacht waren und Star der Nation, als auch so tief gefallen. Und ich glaube, dass Ulla da schon sehr viel draus gelernt hat und auch sehr sensibel mittlerweile geworden ist, was er macht, wie er Dinge macht. Und ich denke, dass er sich ja da sehr, sehr mit beschäftigt hat und aber auch trotzdem erstmal wieder Vertrauen gewinnen musste und lernen musste, hey, ich darf auch mal wieder offen meine Meinung sagen und sich da nicht irgendwie verstellen musste. Auch einfach sagen konnte, hey, also ich glaube, das wird ja keinem Spaß machen, über vermeintliche Fehler in seinem Leben so offen zu reden, dann auch in der Öffentlichkeit. Ich glaube, da ja, dafür gehört viel Selbstreflexion, vielleicht auch eine Therapie oder einiges dazu, dass man das schafft, ja.
Nun wollen wir in dem Gespräch jetzt nicht nur über Ulle sprechen, sondern auch über dich. Du hast jetzt schon mehrmals deinen Vater erwähnt und wir haben uns so gedacht in der Vorbereitung, okay, das ist wahrscheinlich eine der Personen, nach denen du am meisten gefragt wirst neben dir. Deswegen haben wir uns gesagt, wir fragen dich einfach mal nach jemand anders in deinem Leben. Denn dein Großvater, Detlef Zabel, ist auch Radsportler gewesen. Wie oft wirst du denn auf den angesprochen?
Ja, auch gar nicht so selten, ehrlicherweise. Also ich meine, wenn man so ein bisschen recherchiert, dann ist
die
das immer die
Jessica-Story.
Ja. Genau, der Opa, der Papa und dann jetzt der Sohn. Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich... kommt später diesen Jahres noch ein Buch von mir raus und da steht einiges bei meinem Opa auch drin in der Recherche, was ich selber noch nicht alles so wusste. Also mir war schon bewusst, dass der auch Profi war, aber was es bedeutet, damals, zu der damaligen Zeit in der DDR Profi zu sein, ist ja irgendwie ein anderer Profistandard als heute. Mir war bewusst, dass er die Friedensfahrt gefahren ist, dass er irgendwie mit Tefe Schur, das war ja so die Legende der Zeit damals, dass er für den oft geholfen hat bei den Rennen, dass der aber zum Beispiel auch mal zweimal Studentenweltmeister war oder dass mein Opa anscheinend ein sehr großes Sportlerherz hatte, was in der einen oder anderen ja, Sportwissenschaftsstunde, sag ich mal, als Beispiel oder wurde er beispielhaft dafür genannt und an seinem Herz, das besonders groß war, wurde das Sportlerherz erklärt. Das waren auch Dinge, die mir neu sind und so viel gehört aber auch ehrlicherweise zur Wahrheit dazu, wenn das so gesagt wird. Opa, Papa und dann jetzt ich. Meine Eltern haben sich auf der Rennstrecke kennengelernt tatsächlich, weil mein Onkel und auch mein anderer Opa, also der Vater von meiner Mutter, der ist auch Rad gefahren. Und das heißt, irgendwie so sind beide Familien teilen. Also die Familie von meiner Mutter ist jetzt vielleicht nicht so im Rampenlicht und nicht so bekannt, aber ich würde mal sagen, so in der NRW und gerade so in der Dortmunder Rennszene sind die Silkowskis auch vielen Leuten ein Begriff, die da zu derselben Zeit unterwegs waren. Und ehrlicherweise gehört er so meinem Opa Manni so ein bisschen die Lorbeeren, weil der hat mit mir eigentlich angefangen zu trainieren damals in Unna, wo ich groß geworden bin. Der ist mit mir zu den ersten Rennen gefahren. Mein Papa war ja auch noch aktiv die ersten Jahre. Und deswegen ist so, das war mir zum Beispiel auch ganz wichtig in dem Buch, das mal so ein bisschen richtig zu stellen, dass der Opa Manni eigentlich, der so vielleicht nicht der bekanntere Opa ist von beiden, dass der eigentlich wirklich mir viel beigebracht hat, Kurven fahren lernen und alles Mögliche.
Opa Manni scheint ja wirklich eine große Rolle zu spielen. Wie wichtig würdest du sagen, ist er für dich gewesen? Also du hast gesagt, Kurven fahren lernen und vor allen Dingen so zu den ersten Rennen und so. Also er scheint ja schon eine prägende Figur zu sein.
Ja, zu hundertprozentig. Also man muss dazu wissen, dass genau die ersten 3 Jahre, die ich mit Radfahren angefangen habe, war mein Papa ja selber noch aktiv. Nee, Gott, sogar die ersten 4, 2005, 2006, 2007, 2008. Das waren meine ersten 4 Jahre, wo ich angefangen habe mit Radsport. Und mein Papa halt selber noch aktiv war, dementsprechend natürlich nur ganz selten mal am Wochenende bei meinen Rennen dabei sein konnte. Und da haben meine Mutter und Opa Manni und auch meine Oma Ulla, würde ich sagen, das so ein bisschen aufgefangen. Aber meine Mama war halt auch das öftere Mal mit meinem Papa unterwegs. Und deswegen war ich einfach an vielen Wochenenden bei meinen Großeltern und bin da halt, hab viel Zeit da in meiner Kindheit verbracht. Und ich habe ganz viel Glück, dass wirklich beide meine Großeltern noch leben, alle 4. Und kann Ihnen das zum Glück auch noch sagen, wie dankbar ich da bin. Weil wie ihr gesagt habt. Also ich bin mit dem echt dann 3-4 Mal als kleiner Kerl noch die Woche trainieren gefahren zur Eisdiele von Unna nach Schwerte. Dann ist man um die Ortsschilder gesprintet. Dann hat er einem so natürlich die Weisheiten erklärt. Wie fährt man eine Kurve aus? Von außen nach innen und dann wieder nach außen. Scheitelpunkt. So Sachen halt, ne? Und mir hat auch immer sehr imponiert bei den Radrennen. Ich glaube, ich habe es auch in der ersten Podcast-Folge erzählt, dass er mir immer die Beine eingeschmiert hat vor dem Rennen mit dem Sixus Startöl. Der hat meine Reifen mal mit Essig eingerieben. Dementsprechend, der hatte so irgendwie so seine Weisheiten, so seine alten
Tricks.
Ja. Tricks, genau, um mir das alles so ein bisschen schmackhaft zu machen und mir beizubringen. Und der hat auch des Öfteren, wie wenn man halt als kleiner Zabel auf die Rennstrecke kam, und man war ja schon irgendwie ein bisschen besonders, und dann haben andere Eltern schon immer gerufen, hey, bleib am Rad vom Zabel oder lass den nicht vorbei und so, und da gab es auch schon mal die ein oder andere Situation, wo ich dachte, okay, der prügelt sich jetzt gleich mit dem anderen Vater, weil der sich da wirklich ins Zeug legt, und das hat mir schon mal sehr imponiert, dass der sich mich immer so unterstützt hat.
Und beschützt offenbar.
Ja, vor allen Dingen, genau. Er war auf jeden Fall sowas wie ein zweiter großer Papa, kann man sagen.
Wenn man das jetzt so hört, dann klingt das so fast folgerichtig, dass Rick Zabel dann in dieser Zabel-Familie, die offensichtlich von Radsport geprägt ist, dann natürlich auch Radsport macht. Aber vielleicht war es ja auch eher eine Entscheidung. Also kannst du dich daran erinnern, wie du angefangen hast, was für dich ausschlaggebend war?
Ja, ich habe auch vorher 3 Jahre Fußball gespielt. Also ich habe gar nicht irgendwie erste Sportart Radsport oder so angefangen, sondern wirklich Fußball. Hab da dann irgendwann aufgehört. Hab dann, glaube ich, würde ich sagen, fast ein knappes Jahr gar keinen Sport gemacht. Und dann mit 11 im Radsport angefangen. Und das war wirklich eine eigene Entscheidung. Ich hatte ein bisschen Standortglück. Wer sich auskennt, weiß, der RSV Unna ist tatsächlich ein sehr traditionsreicher Verein. Und deswegen war dann bei mir so, okay, ich will Sport anfangen. Zur Wahrheit gehört auch dazu, dass meine Mama mich so ein bisschen angestupst hat und gesagt hat, so, mir ist eigentlich egal, was du machst.
Kein Sport ist keine Idee.
Genau, mach doch mal irgendwas, und man sieht es auch schon ein bisschen, du bist ein bisschen pummelig geworden, so. Nur Süßigkeiten essen und Fernsehen gucken ist jetzt auch nicht hier das Wahre. Und dann habe ich auch wirklich so schon vor dieser Trainingszeit mit Opa Manni, Oma Ulla wahnsinnig gern Radtouren gemacht mit meinen Cousins. Ich habe 2 Cousins, die im ähnlichen Alter sind und auch dort groß geworden sind, und dann sind wir wirklich wahnsinnig viel Radtouren und hat schon immer auf Ortsschilder gesprintet, und dann dachte ich mir so, ja gut, dann probiere ich jetzt mal Radfahren aus. Hab damals auch mit meinem größeren Cousin, mit dem Jan, zusammen angefangen, wir haben uns da zusammen angemeldet, und ich würde sagen, vom ersten Tag an war es wirklich um mich geschehen, und das lag ehrlicherweise wirklich an der, heutzutage wird man modern sagen, an der Community, es lag an den Menschen, es lag an den Vereinsstrukturen, ich habe mich da sehr wohl gefühlt, es gab mehrere, ja, Kids in meinem Alter, ich hatte eine Trainingsgruppe von Anfang an, und ob das im Zirkeltraining im Winter war, in der Sporthalle oder dann halt am Wochenende bei den ersten Ausfahrten, das hat sich für mich irgendwie immer deutlich cooler so angefühlt als im Fußballtraining zum Beispiel. Ich habe mich da immer wohl gefühlt. Ich war auch, wird man ja vielleicht irgendwie denken, ah, der hat Talent. Ich war echt lange nicht gut. Also ich habe irgendwie, glaube ich, erst in meiner 3., 4. Saison so ein bisschen den Durchbruch geschafft und bin echt viel davor hinterhergefahren und war abgehangen. Dementsprechend war jetzt nicht irgendwie der Erfolg oder dass mich jemand gedrängt hat, das hat sich organisch entwickelt.
Zirkeltraining überrascht mich ehrlicherweise ein bisschen, fand ich nicht so geil damals in Klein-Machnow, aber das hat dir auch Spaß gemacht, ja?
Ja, also als Elfjähriger, ich glaube, RSV Unna, die waren da stand der Spaß im Vordergrund und nicht der Trainingszweck oder der Trainingsreiz.
Wenn man so deine Station dann sich weiter anschaut, ne, Sportschule in Erfurt, und dann bist du 2012 Profi geworden. Wie zielstrebig bist du gewesen? Also als du angefangen hast mit Radsport, wie weit ging dein Fokus?
Ganz entscheidend war das Jahr 2007. Das war das U15 zweite Jahr, und das war eben dieser Durchbruch, den ich beschrieben habe. Ich glaube, ich habe damit 16 Rennen auf der Rundstrecke gewonnen in NRW, und das war dann für mich schon so, okay, warte mal, 16 Rennen in einem Jahr. Ich glaube, damals Thomas Schneider aus Köln, der hatte noch mehr gewonnen. Der war so der Seriensieger, der wäre auch deutscher Meister. Aber danach kam ich schon. Und dann dachte ich mir so, ja, anscheinend habe ich ja doch ein bisschen Talent abbekommen. Und ich war dann schon sehr aufmerksam. Und mir ist aufgefallen, relativ früh, dass gerade so in den älteren Altersklassen, also Jugend, Junioren, U17, U19, immer die Teams von den Sportschulen alles abgeräumt haben. Sei es Cottbus, sei es Berlin, sei es Erfurt, Frankfurt-Oder. Also wirklich so die Elite-Schulen des Sports noch aus dem alten DDR-System. Die haben natürlich einiges richtig gemacht. Zentral trainiert, mit Trainingsgruppen, Schule und Sport kombiniert. Das gab es in NRW so nicht. Und Da waren meine Eltern, glaube ich, damals schon ein bisschen überrascht, als ich zu denen gesagt habe, ey, ich habe mich mal informiert. Ja. Erfurt ist das nächste. 330 Kilometer mit dem Auto, 3 Stunden Zugfahrt. Aber da habe ich eine Trainingsgruppe. Und ein großes Argument war auch, dass umso besser ich im Sport wurde, umso schlechter wurde ich in der Schule. Und das konnte ich so an der Sportschule natürlich mit Sport und Schule, Internat, konnte ich das vereinen. Dementsprechend war das damals der große Pluspunkt für mich, wo meine Eltern gesagt haben, ja gut, wenn du dich dann vielleicht in der Schule auch verbesserst wieder, probieren wir das mal aus, das Experiment. Und waren damals dann da, einen Tag der offenen Tür, haben uns alles angeschaut und die haben mir schon natürlich versucht, irgendwie die Konsequenzen und die Tragweite dieser Entscheidung aufzuzeigen. Aber damals war dann, ich würde sagen, damals hatte ich dann wirklich im Kopf so mit 13, 14, nee, ich will Profi werden. Ist mir jetzt alles egal, Hauptsache alles auf Profi. Und ab da war es dann wirklich im Nachhinein für mich auch, wo ich bei manchen Entscheidungen wirklich mit dem Kopf schüttel heutzutage, gerade wenn ich natürlich auch selber Kinder habe. Aber das war so der jugendliche Leichtsinn, die Naivität und dann auch so dieser naive Wille auch, ich werde Profi, ich werde es euch schon zeigen. Und dass das dann so alles geklappt hat, bin ich im Nachhinein sehr froh drum. Aber ja, da gehörte sehr viel Selbstvertrauen und vielleicht auch ein bisschen Selbstüberschätzung dazu, was ich anscheinend damals alles hatte.
Manchmal ist das so, ne, dass das beides zusammenkommt, Selbstvertrauen und Selbstüberschätzung. Ich finde es ja ganz spannend, wenn man sich mit deiner Biografie beschäftigt und auch wenn man jetzt hier schon im Podcast zugehört hat. Du hast ja so, ich sag mal, die NRW-Familie und dann noch die Zabel-Familie mit so einer ostdeutschen Biografie auch. War das auch, auch ein Grund, dann zu sagen, ja, Erfurt, warum nicht? Oder haben dich auch Leute irgendwie komisch angeguckt von deinen Bekannten irgendwie in Unna, die gesagt haben, was, du willst nach Erfurt?
Nee, ich glaube, es hat schon eine große Rolle gespielt, dass ich natürlich irgendwie mich auch mit dem Werdegang meines Papas auseinandergesetzt habe und dann gesehen habe, warte mal, der war Sportschule in Erfurt. Da habe ich natürlich auch gefragt und er hat gesagt so, ey, also ich fand das immer cool aus der Sportschule. Gut, ich habe jetzt nicht auf dem Internat gewohnt, sondern noch zu Hause, aber trotzdem hat er ja die meiste Zeit seiner Jugend in dieser Trainingsgruppe verbracht. Das heißt, der fand das jetzt keine schlechte Idee. Und es hat mir natürlich auch imponiert. Für mich hat das damals einfach logisch erschienen und mir war das tatsächlich auch egal, wo, ob das jetzt im Osten oder im Westen ist oder im Süden oder im Norden. Die Realität war, es gab es im Westen einfach nicht. Also es gab einen in Kaiserslautern und da war Erfurt halt sogar noch einen Tick näher und auch vom Ruf ein bisschen besser. Man muss schon sagen, dass natürlich die ganzen Sportschulen, die ich gerade aufgezählt hatte, die halt ihre Heimat im Osten hatten, die hatten alle einen besseren Ruf als die Schule in Kaiserslautern. So habe ich das zumindest damals wahrgenommen. Und deswegen wollte ich das dann auf jeden Fall unbedingt ausprobieren.
Du hast eben gesagt, du wolltest ab einem gewissen Alter unbedingt Profi werden. Das stand für dich fest. Was hast du da gesehen? Was hat da gefunkelt für dich? Was steckte da drin?
Ein tolles Leben. Also ich musste dann erst Profi werden, um zu realisieren, dass ich nicht 1:1 ein Papa bin und die Fußstapfen nicht so schnell ausfüllen kann. Aber ich muss sagen, als junger Kerl war mein Papa natürlich schon da Vorbild und ich glaube, ich habe da, bis ich wirklich Profi geworden bin, schon ein Bild von mir so gehabt, so yo, den Weg werde ich auch gehen, ob ich natürlich jetzt nicht 1:1 die Palmarès habe, weiß ich nicht, aber ich werde schon Sieger werden und das Leben hat mir natürlich gefallen, so ne, die Pokale in die Höhe stemmen, viele coole Rennen fahren, Ruhm, viel Geld verdienen und das alles mit dem, was dir eh am meisten Spaß macht, Fahrradfahren, Rennen fahren, das fand ich schon cool. Dementsprechend gab es dann auch am Anfang meiner Karriere, würde ich so sagen, gerade die Zeit im BMC, war ein bisschen die Ernüchterung dann auch groß, als ich gemerkt habe, okay, warte mal, ich bin jetzt bei den Profis. Irgendwie fängt jetzt mein Weg an, ein bisschen zu stottern, weil bis dahin war das auch so mit Nationalmannschaft und deutscher Meistertitel und viele Nachwuchsrennen gewonnen, dann wird man Profi und da ist man dann unter den Besten. Und dafür gibt es ja auch viele Gründe, das weiß ich im Nachhinein auch noch nicht. Ich kann sagen, zum Beispiel, wer sich im Radsport auskennt, ich war so im selben Jahrgang wie einen Caleb Ewan oder einen Julian Alaphilippe. Und ich bin bei der Nachwuchstour de France, Tour de l'Avenir, noch mit dem wirklich um Etappensiege gefahren, habe mich mit denen gebettelt. Und dann ein Jahr später bei den Profis haben die gefühlt ihren Weg einfach weitergemacht und haben auch bei den Profis Rennen gewonnen. Und ich musste halt erstmal Flaschen holen und im Wind fahren und hätte auch gar nicht die Form gehabt, um bei den Profis ein Rennen zu gewinnen. Das war erstmal ein Schock fürs System für mich. Und ich musste mich irgendwie erstmal daran gewöhnen, dass ich jetzt erstmal überfordert bin, überhaupt Rennen durchzufahren und nicht mehr zu gewinnen. Und so war das damals.
Wie bist du damit umgegangen? Also so ein bisschen, es klingt so wie so eine Teilerfüllung eines Traums, aber auch so ein bisschen, okay, so ganz hoch wird es dann wohl doch nicht für mich gehen, zumindest fahren die jetzt erstmal weg. Wie macht man das dann? Ist ja auch keine einfache Position, in der du dann bist.
Aber ich würde sagen, es war ein schleichender Prozess so von 3-4 Jahren. Also ich bin 2014 Profi geworden Und ich würde sagen, 2017 hatte ich das erste Mal das Gefühl, ich bin angekommen. Ich bin wirklich Profi. Also 2017 bin ich meine erste Tour de France gefahren. Das war auch der Wechsel damals zum Team Katjuscha Alpecin. Ich habe das erste Mal wirklich Wertschätzung in einem Team erfahren. Ich habe eine klare Rolle bekommen als Sprintanfahrer. Und ja, ich hatte einen klaren Job. Es wurde wertgeschätzt, was ich mache. Und dementsprechend habe ich dann auch mein Selbstwertgefühl daraus gezogen, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt vielleicht kein Top-Sprinter, aber ich bin ein sehr, sehr guter Anfahrer. Dann wurde ich für die Tour de France nominiert. Dann bin ich die größten Rennen gefahren. Dann habe ich mir so einen Status als Anfahrer erarbeitet und habe mir dann selber meinen Namen so ein bisschen gemacht. Und dann war es auch völlig okay für mich, weil man natürlich noch ein paar Jahre drin ist, dass man dann irgendwann sieht, okay, es werden dann nur die wenigsten Seriensieger. Aus dem Holz sind die wenigsten geschnitzt, aber irgendwie eine schöne lange Karriere zu haben, ein respektierter Fahrer am Feld zu sein und die größten Rennen zu fahren, ist auch schon sehr, sehr respektabel. Das war dann völlig okay für mich, aber ich musste erstmal meinen Weg und meinen Wert auch irgendwo im Radsport finden. Und die ersten 2, 3 Jahre bin ich dem so, glaube ich, so ein bisschen hinterhergejagt, um das zu finden und auch um dieses Selbstwertgefühl zu finden, und habe das dann eher so mit neureichen Klischees überspielt. Also ich weiß dann noch, dass ich dann, weiß ich nicht, mir ein teures Auto geleast habe und von Louis Vuitton eine Tasche und irgendwelche teuren Klamotten, und das, ich glaube, das hat man dann so überspielt, dass man dann ist eher so dieses, ja, ich bin jetzt Profi, ich bin viel wert, schaut mal alle her, und innerlich denkt man sich so, warte mal, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Und das habe ich dann aber erst so 2017 nochmal komplett umgelegt, und da habe ich angefangen, so wirklich ich selber zu sein und meinen Weg zu gehen. Das hat aber 3, 4 Jahre gedauert.
Und auch diese klarere, ich sag mal, Rolle. Offensichtlich.
Ja, genau. Ja, das ist halt, das sage ich den aktuellen Fahrern im Sport auch immer, du musst als Rennfahrer irgendeinen Wert für ein Team schaffen. Du musst entweder sehr gut daran sein, in Spitzengruppen zu gehen, oder du bist ein sehr, sehr guter Fahrer für einen Kapitän, also dass du Klassiker, Tour de France von vorne Tempo fahren kannst, oder du gewinnst eben selber die Rennen oder bist stark am Berg am Helfen, bist ein guter Zeitfahrer, was auch immer. Das Schlimmste ist, wenn du alles so ein bisschen kannst, aber das Team nicht so richtig weiß, wo sie dich hinstecken sollen. Und ich war damals bei BMC, das war ein Team eigentlich für die Gesamtwertung und für die Klassiker. Für die Gesamtwertung, ich bin kein guter Zeitfahrer, kein guter Bergfahrer, da war ich kein Thema. Das heißt, ich bin eher so das B-Programm gefahren, und ich hatte halt irgendwie 20 Platzierungen in Sprints. Ich war dann immer irgendwo zwischen 10 und 4 und vielleicht manchmal auf dem Podium, aber habe keine Rennen gewonnen. Und dann sagt ein Team natürlich auch so ein bisschen, ja, es sind immer schöne Platzierungen, sind alles Ehrenplatzierungen, aber solange du nicht gewinnst, bringt dir das auch relativ wenig. Und ich bin relativ froh, dass ich dann irgendwann den Switch geschafft habe, zu sehen, okay, warte mal, wenn ich selber nicht reicht, um zu gewinnen, aber ich trotzdem im Finale immer vorne dabei bin, vielleicht bin ich guter Sprintanfahrer. Und das war dann eigentlich so dieser Wechsel von Katjuscha Alpecin, dieses Experiment, ey, probier das mal aus. Und dann habe ich mir da halt eine Rolle erarbeitet, von der ich dann nahe noch 10 Jahre leben konnte, zum Glück. Und wahrscheinlich wäre das nicht gewesen, dann wäre 2, 3 Jahre später auch Schluss gewesen, weil alle Teammanager auch sagen, okay, Sprinter brauchen wir nur die gewinnen, die 20 Platzierungen haben, aber kein Rennen gewonnen haben, bringen auch relativ wenig.
Ja, finde ich super spannend, weil ich meine, es lässt sich ja, ohne es jetzt überhöhen zu wollen, auch auf Teams in Arbeitsprozessen oder in anderen Zusammenstellungen übertragen, ne? Also, dass man da irgendwie so seinen Punkt finden muss. Du hast ganz am Anfang auch erwähnt, ne? Podcast ist ja für dich überhaupt gar nicht neu. Also, wenn man so ganz zurückscrollt, landet man auch schon im Jahr 2019. Wie bist du denn damals auf die Idee gekommen, Podcast zu machen? Ist ja jetzt auch nicht für Radprofis unbedingt damals normal gewesen.
Ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, der mich von vielen unterscheidet, dass ich da schon medienaffin war, Social Media affin, und ich hatte halt Insta, wo ich ein bisschen Fotos gepostet hatte oder hab immer. Aber ich hatte ja nicht das Gefühl, dass ich so irgendwie der Geschichte, die ich schreibe, die ich erzähle oder auch einfach die Dinge, die ich erlebe, der ordentlich Raum geben kann. Also damals war ja das auch noch nicht irgendwie so videomäßig wie jetzt, sondern es waren Fotos und dann lange Captions. Aber so lang konnte die Caption gar nicht sein, dass ich das in einem Podcast ordentlich erklären konnte.
Ja, es gibt ja auch eine Zeichenbegrenzung, und, ne? Ja, ja.
Ja, und dementsprechend wurde es dann irgendwie Podcast. Ich weiß, damals der Besenwagen-Podcast hat damals angefangen. Ich war dann so 2, 3 Mal zu Gast bei denen als Dauergast. Dann wurde kurz diskutiert, ob ich sowas wie eine Rubrik da übernehme. Und so gerne ich die alle mochte, habe ich mir gedacht, nee, warte mal, ich glaube, ich mache noch meinen eigenen Podcast. Und das war ja auch dann ein Wandel. Das war ja lange Zeit ein Interview-Podcast, bis mir irgendwann die Gäste ausgegangen sind. Und dann ist zum Glück Tanja auch reingekommen, die damals Profi bei den Frauen waren. Und so konnten wir dann halt einen Laber-Podcast draus machen. Und das ist auch der Grund, warum wir letztes Jahr wieder aufgehört haben, weil es war eigentlich ein Podcast für die Geschichten, aktiver Profis aus dem Sport. Und das waren wir einfach beide nicht mehr. Also ich habe aufgehört, Tanja hat schon ein Jahr vorher aufgehört. Und dann drehte sich es in dem Podcast um ganz viel, aber wenig eigentlich um Radsport. Und uns haben trotzdem die Leute irgendwie zugehört. Aber wir haben dann gedacht, naja, dann können wir uns eigentlich auch anrufen und privat telefonieren, wenn wir uns die Dinge erzählen wollen. Ja. Das müssen wir nicht im Podcast machen. So ein bisschen ist uns der Zweck abhanden gekommen. Und deswegen bin ich da jetzt auch echt froh mit Ulle und Rick, dass wir da jetzt wieder so wirklich den Fokus auf den Sport legen und eigentlich unsere persönlichen Stories auch mal Raum haben, aber natürlich nicht die Hauptquelle ist.
Nicht im Vordergrund stehen, ne?
Genau.
Ja, interessant, dass du sagst, du warst schon immer medienaffin. Wenn man das jetzt so von außen sieht, das wirkt auch ein bisschen wie so ein fließender Übergang, ne? Christian hat es gesagt, 2019 Podcast gestartet, Profi bist noch gewesen bis 2024. Mit welchem Gefühl hast du deine Karriere beendet, also die Radsport-Profi-Karriere?
Mit dem Gefühl, endlich ist es vorbei. Ich hatte dann echt die Chance vor letztes Jahr und ich brauchte auch ein halbes Jahr mindestens Abstand zu dem Sport. Also jetzt, wenn ich jetzt für mein aktuelles Format irgendwie Regnitze-Job da zum Beispiel die Paris-Roubaix-Folge drehen durfte oder beim Team Canyon Swam dabei war, da habe ich eigentlich gemerkt, warte mal, da lodert auch noch was in dir. Du liebst den Sport doch noch sehr. Und ich glaube, ich habe zum Glück früh genug aufgehört, um mir das zu bewahren, um da wirklich nicht komplett so die Flinte ins Korn zu werfen und komplett in eine andere Richtung abzudriften. Weil Radsport ist dann schon so meine Heimat und auch in den Formaten oder im Podcast, also sieht man, das ist dann schon das, wo die Leute mich mit verbinden und was sie irgendwie so ein bisschen von mir hören wollen und sehen. Aber ja, fließender Übergang, das wirkt jetzt im Nachhinein alles so schön geplant, war aber nicht. Also es war wirklich, ich glaube, als aktiver Profi war es ein Ventil, war es vielleicht auch ein bisschen, wenn man jetzt, ich glaube, selbstkritisch in der Therapie sitzen würde, wird mir auch gesagt, das liegt auch an einer übergroßen Vaterfigur, Schrägstrich vielleicht dem Erfolg, der sportlich gefehlt hat, dass man sich so diesen Ersatzapplaus dann bei Social Media holt. Ich glaube, das gehört ehrlicherweise auch zur Wahrheit dazu. Diesen Drang, vielleicht gehört zu werden.
Und das so wirst du ja auch, das muss man ja auch sagen, ja. Du kriegst ja auch viel Applaus bei Social Media.
Genau. Aber so ehrlich muss man auch sein, dass wenn man jetzt gar nicht der Typ dafür ist, wenn dann das gar nicht interessiert, dann macht man das ja auch nicht. Ja, und dann lief das ehrlicherweise die letzten 2-3 Jahre meiner aktiven Zeit schon so gut, dass eigentlich eher der Profisport der Social Media Karriere oder wie auch immer man das nennen will, im Wege stand. Und das dann auch immer so ein innerer Kampf war. Und die ersten Gedanken im Kopf kamen dann auf, ja, warum mache ich das eigentlich noch? Wie lange mache ich das noch? Also es waren viele Gründe. Ich habe dann auch 2 Söhne bekommen. Ich habe dann auch damit gehadert, dass ich exakt dasselbe jetzt meinen Kindern vorlebe, was mein Papa mir vorgelebt hat, was ich von dem jetzt auch nicht so toll fand, dass der immer unterwegs ist, als Radprofi. Und dann kam auch noch dazu, dass ich das irgendwie, der Sport ist halt krass professioneller geworden und so wie ich den Radsport geliebt habe und oder damit sozialisiert wurde, auch mal ein Bier zu trinken nach dem Rennen, auch mal auf eine Party zu gehen, eine gute Zeit zu haben, das ist irgendwie alles weggefallen in der Professionalität mit Höhentrainingslager, mit Ernährungsberater. Das heißt, irgendwie habe ich mich dann nicht mehr so zu Hause gefühlt in dem Sport, zumindest als aktiver Rennfahrer nicht. Und dann gab es halt immer diese Option B, so, ey, guck mal, du verdienst doch schon damit einen zweiten, oder du hast ja irgendwie ein zweites Standbein aufgebaut. Und am Anfang habe ich diese Gedanken mal weggedrängt, weil ich mich das so ein bisschen geschämt habe für, so, ey, du bist 28, du kannst doch jetzt noch nicht ans Aufhören denken, was ist da los, so, du musst das noch 10 Jahre machen, so. Und irgendwann habe ich diesen Gedanken mal Raum gegeben und habe dann auch einfach ehrlich in den Spiegel geschaut und gesagt, müssen wir mal ehrlich sein, besser wird's jetzt auch nicht mehr sportlich, eher schlechter aktuell, so wie du trainierst und da lebst. Und jetzt einfach nur noch als Maskottchen im Team rumfahren, hatte ich dann auch keine Lust. Deswegen kam ja die Entscheidung dann auch echt schneller als erwartet. Und ich bin im Nachhinein sehr, sehr froh und stolz drum, weil ich, glaube ich, noch auf einem Niveau aufgehört habe, das akzeptabel war, bevor es irgendwann peinlich geworden wäre. Weil das wäre dann auch unangenehm gewesen. Und wenn ich eine Sache von meinem Papa schon gelernt habe, dann irgendwie ist es Disziplin und was du machst, mach es richtig. Und das habe ich dann auch so konsequent versucht. Also konsequent Sportkarriere aufhören und konsequent jetzt irgendwie dann den nächsten Karriereweg, die Karriere nach der Karriere einzuschlagen.
Ja, und ich glaube, das kann man dir definitiv attestieren, wenn man dir so folgt in den sozialen Medien, egal auf welchem Kanal eigentlich, dann merkt man das. Ne? Wir haben schon angesprochen, Rick needs a job als Projekt beispielsweise. Würdest du dich mittlerweile als Influencer bezeichnen oder was bist du eigentlich? Wenn du in der Therapie sitzt, was sagst du da?
Da würde ich tatsächlich sagen Content Creator. Mhm. Also Influencer hat ja ein bisschen einen negativen Touch, damit tue ich mich auch schwer.
Ja, Creator ist jetzt das bessere Wort mittlerweile, ne?
Genau, Content Creator hört sich cooler an, ist ein bisschen kreativer. Das würde ich sagen. Ja, ich meine, das ist es ja auch, egal ob es Podcast ist, ob es YouTube ist, ob es Reels sind, was auch immer. Es ist ja im Endeffekt Content. Und beim Leben dreht sich eigentlich alles darum, diese Sachen zu erstellen. Und es ist ein super kreativer Beruf, ein super schöner Beruf. Ich habe ja jetzt mittlerweile gerade für das YouTube-Format zwei Leute festangestellt, meinen eigenen Videografen, persönlichen Assistenten. Wir sind so eine Dreier-Truppe, die zusammen unterwegs ist. Und ich kann jetzt wirklich so ein knappes Jahr nach dem Karriereende sagen, dass ich zumindest da glücklicher, beruflich glücklicher denn je bin, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben ein selbstbestimmtes Leben führe. Ich habe keinen Teammanager mehr, der mir Rennen oder Trainingslager aufquatscht. Das habe ich ja jahrelang geliebt, aber am Ende war es wirklich so, dass ich damit gehadert habe. Warum gibt es denn jemanden, der mir vorschreibt, was ich machen muss? Warum kann ich das denn nicht selber bestimmen? Und das kann ich halt jetzt und das ist irgendwie das Schönste daran.
Wie lange hat es gedauert, bis du auf die Idee gekommen bist oder wo kam die her? Weil es wirkt ja ziemlich straight, ne? 24 aufgehört und dann jetzt 25 rein. Es klingt auch nach viel Aufwand, jede Woche ein Video.
Die Idee kam 2023. Also die ganz Grundidee, das allererste Mal, glaube ich, da war ich in Kalifornien im Urlaub 2022, habe ein paar Tage mit Paul Ripke verbracht, der auch irgendwie in allen Sphären immer rumschwirrt. Und der war ja ein gutes Beispiel dafür. Der war irgendwie Fotograf, dann lange in der Formel 1, dann auch
Content Creator.
Ich habe den Podcaster, genau. Und ich habe den gefragt. Ich meine so, ey Paul, ich habe jetzt noch nicht vor, nächstes Jahr aufzuhören, aber vielleicht in 5 Jahren. Und wie würdest du denn so einen Umstieg machen, also oder so einen Übergang? Wie sieht das aus? Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und ich glaube, seitdem hatte ich so ein bisschen eine Idee im Kopf, wie das aussehen könnte. Das war dann lange, war es so eine Bucketlist. So, ich bin Radprofi gewesen, ich habe ja viel verpasst in meiner Jugend. Ich arbeite jetzt so eine Bucketlist ab von Dingen, die ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Das war so die Anfangsidee. Bis mir dann irgendwann eingefallen ist, ja, wenn ich jetzt einfach nur 100 coole Dinge mache oder verrückte Dinge, dann sagen die Leute auch wahrscheinlich schnell, und wo sie auch recht hätten, wo ist denn der Sinn dahinter, irgendjemandem zuzugucken, wie der sich gerade einen Traum nach dem anderen erfüllt oder irgendwie so Mr. Good Life, sagen wir mal ganz negativ.
Und ich kann nicht dabei sein oder nur zugucken, ja.
Genau, und ich war auch so ein bisschen, irgendwie so die Sinnhaftigkeit fehlt dahinter. Das heißt, wir hatten irgendwie schon eine Formatidee, was fortlaufend ist. Und das hat sich dann wirklich über die Jahre entwickelt. Und spätestens, als ich dann wirklich den Schluss gefasst hatte, ich war schon einmal kurz davor, 2023, so Hals über Kopf meinen Vertrag aufzulösen und zu sagen, ich höre jetzt einfach auf und mach das. Zum Glück habe ich da nochmal die Kurve bekommen und habe es dann erst 2024 gemacht. Aber weil es auch für das Format noch diese Zeit brauchte, das zu entwickeln. Mit Partnern und mit Struktur und mit Leute einstellen. Das war eigentlich mit Karriereende war ich sofort drin in der Vorbereitung des aktuellen Projekts. Direkter Übergang. Und ja, und dann sind es irgendwie die 52 Wochen, 52 Jobs geworden, weil das dann immer die Frage war, was machst du jetzt? Du hast ja aufgehört, was machst du jetzt? Was macht man als Sportler? Und auch während der Karriere ist es ja, dass man immer gefragt wird, kann man davon leben? Verdient man da genug Geld? Kann man da aussorgen? Und da kann ich bei mir sagen, nee, kann ich nicht. Also so viel Geld habe ich nicht verdient, um da jetzt einfach mich zurückzulehnen und davon zu leben. Dementsprechend haben wir dann aus dieser Not eine Tugend gemacht und gerade mit meinem Werdegang Abi abgebrochen und so konnte man natürlich auch schön sagen, guck mal, ich habe nur einen Realschulabschluss, kein Abi, kein Studium, keine Ausbildung. Ich fange wirklich bei Null an mit 30 und wir probieren jetzt mal alles aus. Und da war die Idee geboren.
Ja, für die Leute, die es nicht kennen sollten, ne, also du schaust jede Woche in einen anderen Job rein und machst den da mit, also bist bei Teams dabei, bist bei der Müllabfuhr und viele verschiedene Sachen. In der Zeit bis jetzt, was hat dich am meisten überrascht?
Es hat meinen Horizont einfach wahnsinnig erweitert und diese ganzen neuen Erfahrungen und man lernt halt wahnsinnig viel wirklich. Also das wird immer ja so lustig gesagt, aber ich würde wirklich sagen, gefühlt bin ich gerade in einem Ausbildungsjahr. Natürlich auch mal Ausbildungsjahr als Chef zum Beispiel mit 2 Angestellten, irgendwie mal ja einfach Arbeitsstrukturen aufzubauen. Das habe ich ja in meinem Leben auch nie gehabt. Also da lerne ich gerade viel, aber auch in den Berufen auch nochmal selber und auch ganz viel Demut. Also wenn ich mich zurückerinnere an schlechte Tage als Radprofi, kein Bock auf Training oder jammern, oh, niemand geht so schlecht wie mir, so ungefähr. Die Tage hat man ja auch. Und man steht dann um 5.30 Uhr bei der Müllabfuhr und macht die Innenstadt sauber, während alle anderen noch pennen. Denkt man sich so, warte mal, das machen die hier jeden Tag und die haben 30 Uhr oder wenn überhaupt 30 Uhr.
Da haben sie schon einen guten Vertrag,
ja. Genau, und 25. Und das machen die für einen Sechstel von meiner Bezahlung als Radprofi so. Das heißt, ganz viel Demut gelernt in dem Format. Also ganz viel Respekt vor den Berufen, die ich da ausprobiere. vor Polizei, vor öffentlichen Diensten und auch ja einfach allgemein viel gelernt und viel Demut.
Jetzt hast du ja schon gesagt, dieses Projekt, 52 Wochen, kann man sich relativ klar ausrechnen, ist Ende des Jahres vorbei. Was machst du in 26 dann?
Das weiß ich auch noch nicht so genau. Also wir haben so viel Energie in diesen Übergang gesteckt, von Sportler zu Content Creator, dass wir grobe Ideen haben, aber noch nichts Konkretes. Also es wird nicht in der Schlagzahl weitergehen, das kann ich sagen. Ist auch nicht möglich. Mit neuem Podcast, mit Buch, mit dem YouTube-Projekt. Ich bin super froh, mit YouTube angefangen zu haben, muss ich sagen. Ich finde es ein super Kanal, bin da sehr happy, da jetzt irgendwie einen Kanal aufzubauen. Das heißt, ich werde da sicherlich weiter YouTube-Videos machen, aber vielleicht nur noch eins pro Monat und nicht eins pro Woche. Also nicht ganz in der Schlagzahl und genau. Aber ich denke, wenn ich ein vorzeitiges Fazit schon ziehen könnte, dürfte, dann sehe ich mich weniger bei der Müllabfuhr, sondern eher vielleicht mal auch als sportlicher Leiter oder als eine Doku über ein Team drehen oder solche Dinge. Also da sehe ich mich dann doch eher im Sport. Es muss auch nicht immer Radsport sein, es können auch andere Sportarten sein, aber ja, ich sehe mich schon so als den Rick der Dinge ausprobiert und auch lange Formate über Sportlerinnen, Sportler. Viele Dinge, die ich mir vielleicht selber gewünscht hätte in meinem Team damals, die ich gerne, wo ich gesagt hätte, warum setzen wir sowas nicht um? Sowas jetzt als Externer mit einem Team zu machen, wäre schon cool.
Das heißt, das hast du ja auch schon fast sehr deutlich gesagt, der Sport lässt sich nicht los und auch der Radsport.
Nee, also ich glaube, der Radsport wird schon immer irgendwo in meinen Projekten mitschwingen und Herzensganzen sein, könnte man sagen.
Ja, ich will gleich zum Abschluss nochmal auf den Radsport kommen. Vorher will ich aber trotzdem noch wissen, hat es eigentlich geklappt, das Vorhaben, dass du mehr Zeit für deine Kids hast? Weil das, was du jetzt machst, so, das wirkt halt schon, ja, das ist eine große, eine enge Schlagzahl, hast du gesagt.
Da muss ich auch ehrlich sein, wenn ihr meine Frau fragen würdet, nicht. Wenn ihr mich fragt, ja. Ist auch mal ein privater Streitpunkt. Nein, der Unterschied ist einfach, dass ich nicht mehr so lange am Stück weg bin. Also ich bin halt nicht mehr bei der Tour mal einen kompletten Monat weg und so. Das gibt's jetzt nicht mehr. Die längsten Reisen, die wir jetzt so gemacht haben, waren maximal eine Woche. Aber das Vorhaben, irgendwie diesen vom 8 bis 15 Uhr im Kindergarten, da arbeite ich, danach habe ich Freizeit, klappt nicht so gut. Als Beispiel, wir nehmen jetzt gerade 17:30 Podcast auf, ihr seht, das heißt, es wird dann auch manchmal 18 Uhr erst. Aber da muss ich auch ganz offen und transparent sagen, dass Leo halt natürlich bei den Entscheidungen der Formate und den Projekten immer dabei ist. Und deswegen, das meinte ich auch gerade, diese Schlagzeit kann ich nicht halten. Die hat mich dabei unterstützt und gesagt, ey, bis Ende 25, die ersten 1,5 Jahre nach deiner Karriere, tob dich von mir aus, das unterstütze ich. Aber danach setzen wir uns auch mal hin und schauen, was machst du jetzt eigentlich wirklich? Und hab mal bitte auch ein bisschen mehr Zeit. Und das nicht nur für die Kinder, auch für mich selber. Die Schlagzahl, die es aktuell ist, hält man nicht gesund durch.
Bevor wir dich gleich wieder zurücklassen zu deiner Familie und auch zu den Kids, würden wir gern natürlich noch über den Radsport reden. Wir haben es am Anfang gesagt, vor 25 Jahren sah das ganz anders aus. Da war der Radsport, hatte dann eine ganz andere Rolle. Du hast 2006 ja auch angesprochen. Heute sieht es auch schon wieder anders aus. Also da hat sich auch, ne, ist ein bisschen wellenbewegungsmäßig, hat sich auch viel verändert. Deine Generation auch, würde ich sagen, hat da auch viel dazu beigetragen, das muss man auch sagen. Wo siehst du noch das Potenzial? Also es gibt ja Leute, die sagen, das wird noch immer alles größer und der Radsport, das ist noch erst der Anfang. Wie schätzt du das alles ein? Wie blickst du da drauf?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin ja sehr in den Welten drin. Ich glaube, der Radsport lässt schon noch extrem viel liegen. Also man muss natürlich immer eine gute Linie finden zwischen kompletten Kommerz und Sellout und irgendwie auch noch sich treu bleiben. Na klar, das sehe ich auch total. Aber die meisten Teammanager und so sind schon noch sehr konservativ. Und zur Wahrheit gehört ja auch dazu, dass Radsport von Sponsoren lebt. Und ich finde, dass die wenigsten Teammanager aktuell, die sehen nicht, dass das Businessmodell wegbricht oder sie sind nicht stark genug dabei, das zu verändern. Also wenn du vielleicht nicht mit jedem, aber mit vielen Teammanagern sprechen würdest, die würden immer noch sagen, hier, du gibst mir 30 Millionen, du bist Hauptsponsor. Dann stehst du groß auf dem Trikot drauf und wir fahren die Tour de France und du kriegst Sichtbarkeit, ist doch mega. Aber eine genaue Sichtbarkeit, also wenn du von jemandem 30 Millionen haben willst von einem Partner, dann sagt er ja heutzutage zu dir, okay, warte mal, was ist mein Gegenwert? Und das irgendwie dann über den Fernsehzeit rauszurechnen, ist ein bisschen oldschool. Und da nicht irgendwie wirklich schon viel früher angefangen zu haben, ja, Social-Media-Kanäle größer zu denken, mehr Insight zu geben, auch diese Posts und Reichweiten mit zu verkaufen. Ich glaube, da sollte der Sport hinkommen. Und das muss ja auch der Teammanager gar nicht machen. Da sollte man sich einfach eine sehr gute Marketing-Mitarbeiter in die Teams reinholen, dass das geht.
Eine Nachfrage dazu. Du denkst jetzt aber nicht über sowas nach, wie, weiß ich nicht, Toni Kroos oder so, eine Baller-Radsportliga aufzumachen.
Nee. Das denke ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel das Tour de Titemar kennt. Das ist eigentlich, der war mit mir bei BMC damals. Der war eigentlich YouTuber. Und er hat dann selber noch so Selbstversuche gestartet. Der war damals bei einem Pro-Conti-Team, einem Zweitligateam und hat sich begleiten lassen, wie er Paris-Roubaix gefahren ist. Ist da auch heillos aus der Zeitkarenz geflogen, ist Letzter geworden. Die haben schon abgebaut das Rennen, als der da ins Ziel gekommen ist. Aber war ein super gutes YouTube-Video. Das muss man ihm lassen. Und die gehen das genau andersrum an. Die haben alle Sponsoren und die sagen, schaut mal, wir nehmen euch auf YouTube auf der Reise mit. Unser Ziel ist Tour de France. Die sind dieses Jahr schon Paris-Roubaix gefahren bei dem Team. Die werden dieses Jahr schon zu den ersten Rennen eingeladen, die von der ASO veranstaltet werden. Und die denken genau andersrum. Und ich sag mal, das werde ich 2026 noch nicht umsetzen können, weil da müsste ich jetzt schon arbeiten. Aber zum Beispiel so langfristig muss ich da wirklich sagen, Respekt, wie die das machen und wie die das denken, weil das könnte schon eine Möglichkeit sein, auch in Deutschland mal wieder ein großes Team zu akquirieren, dass man sagt, hey, mit den richtigen Partnern, wir ziehen das anders auf. Wir fangen vielleicht in der dritten Liga irgendwo an im Conti-Bereich und wir sagen dann, ey, in 10 Jahren wollen wir die Tour de France fahren und daraus bauen wir eine Story auf. Das wäre auch was, worauf ich total Bock hätte zum Beispiel.
Klingt nach einer Vision.
Genau.
Und ich nehme an, über die Gründung so einer Agentur hast du wahrscheinlich auch schon mal 1-2 Minuten nachgedacht, die zum Beispiel sowas beraten könnte.
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin sehr gut darin, nicht um mich selber zu kümmern, was Social Media angeht, aber Agentur für andere habe ich nicht so Bock drauf.
Okay, das ist dann auch ein klares Votum, das ist ja auch wichtig.
Also eher nicht.
Ja. Nee, also Agentur mache ich eher nicht.
Ja gut, aber das ist auch wichtig, dass man weiß, was man nicht machen will.
Genau.
Ganz zum Schluss, für die Leute, die es noch nicht verstanden haben, warum ist der Radsport der schönste Sport?
Wir sind so nahbar wie keine andere Sportart, würde ich sagen. Also wenn man vor Ort ist, und ich habe ja jetzt ein paar andere Sportarten auch ausprobiert noch dieses Jahr. Eishockey, Fußballprofi, alles Mögliche. Ey, dann stehst du bei Paris-Roubaix am Start. Die Busse kommen da angefangen, parken. Die Fahrer gehen aus dem Bus raus, fahren zum Start. Und dann war Tibor, mein Kameramann, schaut mich so an und sagt so, hä, ich kann Pogacar anfassen. Ich kann mit dem Foto machen. Ich so, ja, das ist ein Radsport, das geht halt so. Und das ist natürlich, also du kannst ja mit Cristiano Ronaldo oder Messi, kannst ja nicht einfach ein Foto machen. Und wenn du zur Tour fährst, kannst du 3 Tage da campen am Berg und siehst dann die Fahrer an dir vorbeifahren. Also, wie geil ist das denn bitte? Also sowohl selber finde ich immer eine schöne Sportart, um sie zu betreiben, als auch nahbar wie Sau.
Sagt Rick Zabel. Im Antritt bei Detektor FM. Er selber hat einen neuen Podcast draußen. Ulle und Rick kann man natürlich auch reinhören. Jetzt seit diesem Monat neu, überall wo es Podcasts gibt. Und wir sagen vielen Dank für diese sehr ehrlichen Einblicke.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Schönen Tag euch noch.
Ja, danke dir auch. Rick Zabel hier im Fahrrad-Podcast Antritt. Ich finde, das ist ein ziemlich interessantes Gespräch gewesen und ich habe über einiges darin noch eine Weile nachgedacht. Den Vergleich zur Nahbarkeit von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, den finde ich ziemlich gut. Im Radsport sind wir wirklich so viel näher dran. Als ich am vergangenen Sonntag Wout van Aert erschöpft und glücklich auf dem Pflaster der Piazza del Campo in Siena habe liegen sehen, da haben mich nicht nur die Bedeutung dieses Giro-Etappensieges für ihn und diese extrem schnelle letzte Kurve beeindruckt. Ich habe auch daran gedacht, dass ich selbst mal mit meinem Freund Arne in etwas gemäßigterem Tempo auf die Piazza del Campo eingebogen bin und dass wir auf den gleichen weißen Straßen der Toskana uns haben einstauben lassen und dass das eben auch ein Unterschied ist, zum Fußball zum Beispiel. Die meisten Stadien des Radsports, die sind für uns alle erreichbar. Das können Plätze sein oder Velodrome oder einfach ein paar gottverlassene Sträßchen irgendwo im Nirgendwo. Doch wenn man genauer hinschaut, stecken da so viele Geschichten und Emotionen drin. Und da habe ich sofort wieder Lust, selbst aufs Rad zu steigen oder auch drüber zu sprechen. Das mache ich in diesem Podcast, der erscheint jede Woche und am 30. Mai, am nächsten Freitag, ist es wieder soweit. Bis dahin erreicht ihr uns unter antritt@detektor.fm, bei Instagram als antritt.podcast und auf Mastodon. Da schwirren Christian und ich auch um. Ich freue mich über Nachrichten, ich freue mich über Support und Bewertungen und jetzt freue ich mich auf meine nächste Ausfahrt. Ich hoffe, euch geht's auch so und wünsche wie immer gute Fahrt und wenn's passt, auch ein gutes Eis unterwegs. Und außerdem, das mit Fahrrad und Musik drin, das war ernst gemeint. Hier kommt noch ein Song. You fell right through the roof onto the foot side of my bed. But I never asked you to explain me that. Your heart is like the one of a girl from Mars.
While outside raging all those lovely stars. With you there's no sand in these hourglasses. Just palpitation, splendor and sweet caresses. With you there's no sand in these hourglasses. Just palpitation, splendor and sweet caresses. Your heart is like this, my girl from Mars. Your heart is like this, my girl from Mars. There's a door to my heart and it's been there since you said, let's start. Rather stay in these parts. Come shine your light onto these broken glasses. Your escalator game, I where it fastens. With you there's no holes in these. You fell right through the roof onto the footside of my bed. But I never ask you to explain me that. Let's just destroy those useless hourglasses. Remembering the years without you, I swear it fastens. With you there's no looking back. And it's been there since you said, let's start. If there's a key to the door, so I guess we can find it in these parts. If there's a door to your heart, and it's been there since you said, let's start. If there's a key to the door, so I swear we can find it in these parts.